was Island vielleicht ausmacht, wenn man von einem Landesteil zum anderen fährt, man weiß also schweift weit aus, dann erlebt man, dass Island unheimlich vielfältig ist. Das ist Island, auf Island ändert sich nicht nur das Wetter alle 5 Minuten manchmal, sondern auch die Landschaft ändert sich jede Stunde, wo man durchfährt.
Hallo zu Nimm mich mit, der Urlaubspodcast der Dertour Group. Wir sind zurück mit Arthur Bollarsson von Iceland Air. Arthur, ist jetzt nicht abgesprochen, sag nochmal kurz deinen Nachnamen auf Isländisch. Ich habe ja jetzt hier die deutsche Version sowohl im ersten als auch jetzt gesagt, sowohl im ersten Teil als auch jetzt gesagt. Wie würde ich es richtig aussprechen, Arthur Bollarsson?
Ja, genau. Das Doppel-L wird im Isländischen in der Regel wie ein DL ausgesprochen. Das berühmteste, deswegen heiße ich auf Island Arthur Bollarsson, das berühmteste Beispiel dafür, dass Leute damit Probleme haben mit dem DL, ist ja der Name des Vulkans, der 2010 ausgebrochen ist und die ganzen Flugverkehr in Lamm gelegt hat in Europa. Ja. Der heißt nämlich, da ist zweimal Doppel-L drin. Der heißt bei uns Eyjafjallajökull.
Genau.
Haben die Leute Probleme damit.
Seini, jetzt du.
Nee. Eyjafjallajökull.
Das hat sich beinahe verständlich angehört. Aber ich kann dazu sagen, nur bevor wir weitermachen, dann muss ich dazu sagen, es gab viele, viele Moderatoren auf der ganzen Welt, die versucht haben, den Namen auszusprechen. Und es gelang buchstäblich keinem. Und die Isländer haben so einen lustigen, dunklen, schwarzen Humor manchmal. Die haben alle Moderatoren in den Fernsehsendern der Welt zusammengeschnitten und daraus einen der schönsten Comicfilme aller Zeiten gemacht. Immer wieder.
Okay. Ja, verstehe. Aber apropos, ich wollte die Überleitung bringen zwischen dem Vulkanausbruch und den Flugausfällen und dem Winterflugplan. Das wäre jetzt irgendwie meine Brücke gewesen.
Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hätte es ein bisschen schöner formuliert.
Ja,
ich hätte
gefragt,
ob der Arthur, der ja nun wirklich mit Island Air oder Iceland Air groß geworden ist, das haben wir ja auch schon gehört von seinem Vater in der ersten Folge, ob er denn trotzdem den Vulkan noch gern hat, ob er den noch mag.
Der hat natürlich wahnsinnig viel für unseren Tourismus getan. Aus dem einfachen Grunde, weil damals kamen Leute, also Fernsehleute aus aller Welt, die stellten sich auf die Brücke drauf, wo ich in der Nähe früher gewohnt habe, und schauten auf den Gletscher, auf den Vulkan. Aber langsam wurde das natürlich zu langweilig, immer nur diesen Vulkan zu zeigen. Und deswegen haben sie gefragt, gibt es nicht anderes im Lande auf der Insel als diesen Vulkan? Und fingen an, dann zu reisen. Und so wurde Island eigentlich, und das zeigen die Tourismuszahlen natürlich, auf der ganzen Welt in verschiedenen Ecken dieser Welt, wo man noch nie von Island gehört hat, auch bekannt. Also es war ein grandioser Glücksfall für unseren Tourismus, auch wenn natürlich die Flüge eine Zeit lang ausfielen. Aber ich will dazu sagen, Icelandair hat ihre Flüge als einzige Gesellschaft während des Ausbruchs fortgesetzt.
Die kennen sich aus.
Wir hatten eine Beratung, Icelandair hat eine Beratung jeden Tag mit dem Wetteramt, also mit dem Vulkanamt. Und dann haben wir unseren Hub einfach nach Glasgow verlegt, sodass die Leute weiterhin zwischen Europa und Amerika mit Icelandair fliegen konnten.
Ja, wie du schon gesagt hast, ihr seid einfach erfinderisch. Ihr habt immer eine Lösung. Ja, ihr müsst irgendwie, ihr seid so wenig Leute, dann zack, müsst ihr auch irgendwelche Lösungen präsentieren.
Ja, also. Und alle Leute haben mitgemacht, weil Island ist ja das Wunschkind der Nation schon immer gewesen. Das ist einer der größten Arbeitgeber und das ist natürlich eine sehr, sehr beliebte Airline und die verbindet Island seit Jahrzehnten, seit 80 Jahren mit anderen Ländern. Und insofern haben die Leute auch dann die Arbeit, also die Mitarbeiter von Island, die sind einfach mal scharenweise nach Glasgow geflogen, kurzfristig, um dort weiterzumachen.
Super.
Das kann man nicht überall. Das wäre bei der Lufthansa oder anderen Airlines, großen Airlines, überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätte es Sitzungen ohne Ende gegeben und der Ausbruch wäre längst vorbei gewesen.
Genau.
Bevor die Bürokratie überhaupt mal durch wäre. Also wir machen so spontane Sachen, auch die Islander.
Aber euer Winterflugplan, der ist nicht so spontan, oder? Der steht schon, oder?
Der steht schon und er ist im Grunde ähnlich wie der Sommerflug, also ein bisschen weniger Frequenz, aber wir nehmen Hamburg und Genf aus dem Winterplan heraus. Ansonsten kann man nach wie vor aus München, Berlin und Frankfurt nach Island fliegen.
Mehrmals wöchentlich?
Mehrmals wöchentlich.
Super.
Und zum Teil auch täglich. Aus Frankfurt täglich, aber und dann mehrmals wöchentlich. Also das ist der einzige Unterschied. Also Island ist ja zugänglich durch mit Island das ganze Jahr.
Ja. Toll. Und wir haben ja schon gehört, dass es jetzt im Sommer, wird es jetzt nicht wahnsinnig heiß, aber dafür im Winter auch nicht kalt, so richtig bitter kalt. Wie stellen wir uns das vor? Also, wir hatten heute Morgen in München 4 Grad um 7 Uhr und ich hätte mir so eine heiße Quelle schon gewünscht, aber mache ich dann doch eher, oder geht der Isländer auch im Sommer in eine heiße Quelle? Machst du das auch?
Wir gehen vor allen Dingen in Island im Winter in die heißen Quellen, weil da sind natürlich die Warmbäder am schönsten. Wir haben alleine in Reykjavik 10 Freibäder, muss man sich vorstellen. Und die sind natürlich rund ums Jahr geöffnet. Und mit diesen Freibädern ist ein ganz großer Kult verbunden. Da treffen sich immer die gleichen Leute zur gleichen Zeit, dann früh am Morgen vor der Arbeit und dergleichen. Und die sind unheimlich schön besucht, gut besucht im Winter. Und es ist ein Erlebnis, wenn im Winter zum Beispiel, wenn es kühl ist draußen, richtig kalt wird es nicht, sondern es wird, wir haben milde Winter in der Regel und die Temperaturen gehen nicht so tief herunter wie zum Beispiel in Deutschland oder in Europa. Apropos, wir hatten jetzt gerade heute Morgen, das heißt am 2. Oktober, hatten wir gerade 10 Grad in Island, im Süden, in Reykjavik.
Wow.
4 Grad in München. Ne?
Ja, ja.
So einfach ist das alles nicht. Aber es ist nichts, was darüber hinausgeht, also im Winter in diese Freibäder zu gehen. Da haben wir ein großes Bad, in dem man schwimmen kann, mit angenehm warmem Wasser drin. Und dann haben wir die Hotpots am Rande des Beckens. Mhm. Und im größten Schwimmbad in Reykjavik gibt es zum Beispiel 5 verschiedene Hotpots. Einen davon mit warmem Meereswasser, wo man sich hineinsetzen kann.
Ja.
Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Das ist mein Lieblingspot. Und dann kann man also da im Hochwinter, wenn es dunkel ist in Island, kann man sich da hinsetzen in diese Bäder in Reykjavik oder in die R-Bäder auf dem Lande oder in die Spas, die offenen Bäder überall. Und wenn man da sitzt im warmen Bad bei 37, 38, 39 Grad und man schaut den Himmel und der ist frei und da flackern die Nordlichter über den Himmel,
boah.
Da ist man eigentlich nicht im 7. Himmel, sondern noch weit höher, glaube ich.
Aber das ist ja... Das ist ja genau etwas, was es ja auch vielleicht so nur auf Island gibt, oder? Das verbinden ja auch die Urlauber, die Touristen, die Reisenden. Genau das verbindet man auch mit Island, würde ich sagen.
Genau. Es gibt natürlich Nordlicht im Norden, der Himmel des Planeten, aber es gibt keine Möglichkeit, sich ins warme Wasser zu setzen und es sich gut gehen lassen, im Freien, im Hochwinter, im Dunkeln und den Nordlichtern zuzuschauen. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Und außerdem ist es natürlich so, wenn man die Nordlichter anspricht, dann muss man sagen, es ist natürlich eine ideale Geschichte, die in Island zu erleben. Warum? Weil man muss ja nur kurz aus Reykjavik, aus der Hauptstadt herausfahren, um in eine totale Dunkelheit zu kommen. Island ist ja sehr dünn besiedelt und du musst ja nicht weit fahren, dann kommst du in eine totale pechschwarze Dunkelheit. Und das ist natürlich die beste Voraussetzung, um die Nordlichter zu beobachten und zu genießen.
Ja. Ich will das unbedingt, also das nicht nur wegen der Nordlichter, sondern wegen der ganzen Stimmung, auch eben wegen dieser wenigen Lichtverschmutzung, also weil es eben nicht so besiedelt ist. Trotzdem überlege ich mir immer, wie ist es dann bei den heißen Quellen, bei Geysiren oder bei allem, wo ich irgendwie hingehen kann, um dann eben auch mit dem heißen Wasser in Berührung zu kommen. Wie wird das ausgeleuchtet? Wie ist die Stimmung? Ist das so mystisch, wie ich mir das vorstelle? Und dann sitze ich da drin und vielleicht irgendwo noch Kerzen oder sowas. Und dann kommt vielleicht wirklich die Chance, Polarlichter zu sehen. Also stelle ich mir wahnsinnig toll vor.
Ja, das ist natürlich viel, wenn man aufs Land kommt oder so, dann gibt es diese kleinen Bäder, diese kleinen warmen Bäder mit Hotpots drin, wo man sich hinsetzen kann und da ist auch wenig Licht. Und da tatsächlich die Menschen, die also an den Hotels zum Beispiel, sind ja häufig Hotpots dran. Und da setzen sich die Leute gerne mit einer Kerze hinaus und sitzen da in der totalen Dunkelheit und genießen die Nordlichter. Das ist ganz üblich.
Romantischer geht es ja wohl nicht, oder?
Also, ja, Wahnsinn.
Also, Island ist im Winter ein Land für Romantiker, ein unheimlich schönes Land für Romantiker.
Schön. Und kann ich... das muss ich jetzt fragen, weil ich natürlich bei Dunkelheit immer an abends, an nachts denke. Aber dadurch, dass es ja wirklich weniger Sonnenstunden gibt, hätte ich auch die Chance auf sowas während des Tages. Also ich sag mal vor dem Abendessen zum Beispiel schon.
Nordlichter sind meistens nicht zur Vorspeisenzeit zu sehen. Also das heißt, man fährt in der Regel nach dem Abendessen hinaus, wenn man diese Nordtour, also diese Nordlichtreisen machen will. Weil es ist natürlich, wenn man also um 7 Uhr, 6 oder 7 Uhr zu Abend ist, dann ist es noch nicht so dunkel geworden. Also es ist zwar sehr viel dunkler im Winter, aber immerhin, so bis, sagen wir, 5, 6 Uhr dürfte es noch hell sein. Und insofern ist es ratsam, die Nordlichter erst nach dem Abendessen zu genießen.
Also doch. Und auch gut zu wissen, dass es vorher doch hell ist und man sich noch einiges angucken kann.
Oh ja.
Auch vielleicht mal wirklich ein bisschen wandern geht sogar, so winterliche Wanderung.
Das kann man auch. Und da gibt es natürlich viele, viele Wanderpfade. Auch in der Nähe der Hauptstadt gibt es wunderschöne Gebiete, wo Leute wandern können. Ich denke da zum Beispiel an unseren Hauptstadtpark oder Reykjavik Park Helmörk, Heidemarke. Die ist ja direkt vor den Toren von Reykjavik. Da gibt es eine schöne Lavalandschaft, sehr mit Moos bedeckt, mit diesem Lavamoos und viele, viele schöne Wanderwege. Da braucht man nur aus Reykjavik rauszufahren, 10, 15 Minuten lang. Und da ist man schon in einem Wandergebiet, wo man sehr schön rumlaufen kann. Bei Hengit in der Nähe von Thingvellir, das ist ein bisschen weiter landeinwärts, gibt es auch zahlreiche Wanderwege zwischen den Bergen. Also an den Wanderwegen mangelt es überhaupt nicht. Und sogar in der unmittelbaren Nähe von Reykjavik kann man auch sehr schön wandern gehen. Auch im Winter in der Regel.
Auch im Winter. Also es ist im Winter schön. Zugänglich, ja. Gut zu wandern. Ja. Perfekt.
Also vorausgesetzt natürlich, es gibt, wie das ist, das Wetter natürlich ist nicht immer vorhersehbar. Aber sagen wir, im normalen Winter ist das überhaupt kein Problem. Man muss natürlich darauf achten, wenn Schnee fällt oder so. Im Süden fällt manchmal Schnee, aber dass man sich gut erkundigt, wie die Wege, Wanderwege aussehen. Es kann natürlich der ein oder andere Tag kommen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, aber im Generell ist es möglich.
Ja. Ich liebe es zu wandern. Erzähl noch ein bisschen, wie sich die Natur dann im Winter verändert. Was passiert mit den Vulkanen, mit den Wasserfällen? Wie können wir uns das vorstellen?
Es wird, wenn es kälter wird, vor allen Dingen landeinwärts, wo viele Wasserfälle, schöne Wasserfälle zu sehen sind, dann natürlich kommt es vor, dass solche Wasserfälle, wie zum Beispiel Gullfoss, der goldene Wasserfall, das Markenzeichen, also der bekannteste Wasserfall Islands, dass der dann einigermaßen zufriert. Weil man muss ja bedenken, diese Wasserfälle sind in der Regel in Gletscherflüssen drin, die großen. Und die Gletscherflüsse werden natürlich im Winter, weil sie im Sommer Schmelzwasser tragen, zu der Küste hinunter, da werden sie im Winter natürlich sehr, sehr wassergering. Und deswegen, wenn die geringen Wassermassen drin sind, dann frieren sie leichter zu. Und ich habe zum Beispiel einmal, war ich am Silvester an dem goldenen Wasserfall. Ich war ein paar Mal im Winter dort, aber einmal war ich da am Silvester mit der Familie. Und ich werde das nie vergessen. Dann ist der Gullfoss, der goldene Wasserfall, zugefroren, dann vor eine Schicht, eine Eisschicht, aus dem Tisch, also aus dem Dampf zu und man schaute quasi auf den Wasserfall wie durch ein Glasfenster. Also das sind solche Erlebnisse, die kann man natürlich nie vergessen. Also es ist wunderschön an den Wasserfällen, vor allen Dingen, wenn sie leicht zufrieren oder eine Schicht davor wie ein Glas zufriert, im Winter zu erleben. Aber es gibt generell, kann man Sachen im Winter, vor allen Dingen im Süden, kann man genau die gleichen Landschaften erleben. Diese Lavalandschaften ändern sich nicht groß und man kann also die isländische Landschaft und Natur genauso genießen eigentlich wie im Sommer. Die Farben sind natürlich anders, es wird alles so ein bisschen gedämpfter. Aber vor allen Dingen an schönen Tagen, dann hat man auch diese klare Sicht. Man hat im Winter zum Beispiel, wenn man wandern geht oder so, eine noch weitere Sicht oft als im Sommer. Im Sommer ist es manchmal so ein bisschen diesig.
Mehr Fernsicht also?
Ja, mehr Fernsicht, genau, mehr Weitsicht und Fernsicht. Und man kann da bis zu 200 Kilometern oder noch mehr blicken. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
Cool.
Wenn man da irgendwo auf einen Berg läuft oder so, man macht eine schöne Wanderung im Tageslicht und dann sieht man vielleicht weiter. Und die Berge sind dann und die Gletscher, das ist ja alles dann viel klarer häufig, weil die Luft kühler ist und die macht den Blick und das Licht viel klarer. Überhaupt ist das Licht in Island im Winter nicht zuletzt unglaublich schön. Während des Tages dieses blaue Licht, das haben Künstler immer wieder gelobt. Und die haben gesagt, das ist wie ein Aquarellengemälde, also, wenn man da hinausschaut in die Berge und auf die Gletscher. Also eine sehr schöner weiter Blick ist ein Teil von dem Winter.
Und wenn ich dann im Winter möglichst viel sehen möchte, also entweder, wie wir auch schon in der ersten Folge gehört haben, von Reykjavik aus, sternförmig unterwegs, also als Standortrundreise, oder ich entscheide mich für den Bus, als Busrundreise, mache eine Autorundreise. Gibt es da Tipps von dir, dass man dann auch sagt, kombiniere vielleicht das ein oder andere? Ich habe auch von Ferienhäusern eben als Ferienhausrundreise im Südwesten gelesen und dass man halt sagt, man kann ja vielleicht erst den einen Teil der Insel erkunden und dann den anderen. Und wenn man mit dem Auto unterwegs ist, macht euch keine Sorgen, alle Straßen sind befahrbar und so. Gibt es da noch Tipps von dir?
Ja, es gibt natürlich also die eine Region, die ich besonders schätze. Ich habe sie vielleicht erwähnt, das ist ja nur 2,5 Stunden von Reykjavik entfernt, das ist die Halbinsel Snæfellsnes. Das ist ein Ausflug, den ich unbedingt empfehlen würde, wenn man im Winter da ist. Das ist eine ganz tolle Gegend. Da gibt es zum Beispiel diese vorne an der Spitze dieser Halbinsel im mittleren Westen, unterhalb des Gletschers, da gibt es diese Kirche, diese schwarze kleine Kirche in der Lava an einem goldenen Strand, an der wenigen goldenen Strände, die man in Island hat. Die heißt Budir. Da gibt es Arnarstapi in unmittelbarer Nähe, 10 Kilometer entfernt, wo man zur Küste laufen kann. Da gibt es große Lochfelsen und Basaltsäulen an der Küste, die unglaublich schön sind. Und man kommt dann nach Djúpalónssandur, das sind schwierige Namen, aber das ist ja alles dicht beieinander. Man kann da also einen Tag verweilen, im Winter auch, und am Meer stehen und die Weite bewundern. Und dann gibt es auch einen Tag, sollte man einlegen, auch für Borgarfjörður, den sogenannten Silver Circle, wie wir das nennen, im Gegensatz zum Golden Circle. Da gibt es beispielsweise Reykholt. Da kann man also natürlich im Winter genauso gut wie im Sommer, kann man die größte Heißwasserquelle Europas, wenn nicht der Welt, besichtigen. Delta Tunguquer, da muss man sich vorstellen, da steht man vor einem Hügel und aus dem Hügel raus schießen 100 Liter kochendes Wasser pro Sekunde. Und das ist sensationell. Und ein Stückchen weiter oben sind die Schönfosser, da kommt eine ganze Reihe auf ein Kilometer langen Gebiet von Wasserfällen zwischen zwei Lavaschichten in eine Flussspalte hinunter und so weiter. Also, und dann die Canyonbäder, die würde ich auch empfehlen, auch in der Nähe von Húsafell bei Schönfosser. Und da kommt man in die Berge mit einem Spezialfahrzeug, also da fahren die Leute von dem Hotel Húsafell dahin. Und dann kommt man in die Berge und mitten in den Bergen, in so eine Spalte, kann man sich in ein heißes Bad hineinsetzen. Das ist eins der extravagantesten und die originellsten Warmwasserbäder, die man sich denken kann. All das ist erreichbar bei Tagesausflügen aus Reykjavik, auch im Winter.
Mhm. Ja, oder eben, ich kombiniere das, ich mache von Reykjavik aus ganz, ganz viel quasi als Standort oder Standortrundreise und macht dann aber zusätzlich auch noch eben eine Bus- oder in meinem Fall wäre es vielleicht eher die Autorundreise und schwärme weiter aus. Und da habe ich auch gesehen, muss man einfach erwähnen, in kürzester Zeit ist man dann auch schon wieder in den anderen Welten. Aber wenn man so, ja, ich sag mal 2 Wochen Zeit hat, um dann wirklich weiterzufahren, kann man sehr viel erleben und das ist auch gar nicht, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, gar nicht so teuer. Weil ich hatte auch immer so gedacht, es wäre teuer.
Mhm. Mhm. Naja, nee, das ist natürlich im Winter, sind ja die Preise auch günstiger wie überall. Und das wird, also wenn man überhaupt weiterfährt, dann wird man erleben, was Island eigentlich ausmacht. Was Island vielleicht ausmacht, wenn man von einem Landesteil zum anderen fährt, man macht also schweift weit aus, dann erlebt man, dass Island unheimlich vielfältig ist. Das ist Island, auf Island ändert sich nicht nur das Wetter alle 5 Minuten manchmal, sondern auch die Landschaft ändert sich jede Stunde, wo man durchfährt. Wir haben ja im mittleren Westen diese Lavalandschaften in der Nähe von diesem Gletscher, Snæfellsjökull, von dem ich vorhin sprach, diesem magischen Gletscher, das ich erwähnt habe. Und dann kommt man in den Norden, da kommt man in diese Fjordlandschaften, das ist so ein bisschen norwegisch angehauchte Fjordlandschaften. Und im Osten kommt man an die pyramidenförmigen Berge. Da hat nämlich kein Vulkan gewütet seit Millionen von Jahren. Und an der Südküste kommt man dann in diese Sandwüsten, diese Gletscher-Saharas hinein. Eine Landschaft, die von den Gletscherflüssen und Gletschergeröll und Ausbrüchen von den Gletschern geprägt ist. Also jeder Teil des Landes hat eine andere Prägung, ein völlig anderes Gesicht. Und das ist das Spannende, das ist diese Vielfalt und diese ständige Änderung der Landschaft, wo man vielleicht in anderen Ländern, es gibt viele dieser Phänomene in anderen Ländern auch, aber da muss man hunderte von Kilometern fahren oder 1000 Kilometer. Auf Island muss man nur 10 Minuten oder was weiß ich, oder 1 Stunde fahren. Und dann kommt man in eine neue Welt hinein. Also Island ist ein Konglomerat von vielen verschiedenen Welten, wenn man die Landschaft
betrachtet. Ja. Darf ich dich noch nach einer Sache fragen, bevor wir dann wahrscheinlich auch bald zum Ende kommen? Und zwar, du hast schon jetzt den goldenen Circle, also den Golden Circle, und du hast auch Silber angesprochen. Und in einer Rundreise von der Tour Island erleben ist das, Island erleben entspannt oder aktiv, gibt es auch noch den Diamond Circle. Ist das auch eigentlich so ein Ding von Island, dass man halt auch wirklich Elemente, Edelmetalle, also dass man einfach immer sagt, wir sind was Besonderes. Und auch unsere Circles, in dem Fall, das eine ist dann noch der Diamond Circle.
Ja, das ist natürlich typisch isländische Angeberei. Wir haben natürlich kein Gold in Island, wir haben kein Silber in Island und wir haben keinen Diamanten in Island. Aber natürlich wird mit diesen Ausdrücken einfach mal ausgebracht, wie viel bei der Reise dabei ist. Das heißt, man möchte unterstreichen, man lernt noch mehr Juwelen, Landschaftsjuwelen kennen, wenn man den Diamond Circle macht, als beim Golden Circle oder Silver Circle. Und das ist eine gute Charakterisierung davon, wie viel mit dabei ist bei jeder solche Tour.
Okay, also Diamond, das sagt's dann mit anderen Worten, wie gesagt, wenn ich 14 Tage Zeit habe, dann kann ich auch den Diamond Circle machen. Genau. Und sollte man vielleicht, wenn man sich wirklich ins Land verliebt hat, dann auch tun. Island erleben, wirklich erleben. Ja.
Auf jeden Fall. Also da kann ich nur sagen, nicht so hin und Golden Circle, Silver Circle und nicht zuletzt Diamond Circle, alles zu empfehlen.
Alle Circle, ja. Toll. Ach Mann, ja, ich will gar nicht aufhören. Sani, Arthur, ich will gar nicht. Nimm uns mit im Oktober, wenn du fliegst. Vielleicht zum Abschluss noch einfach nochmal ein bisschen Emotionen reinzugeben. Was sind so für dich persönlich, für dein Heimatland, Arthur, ja, so die wichtigsten Attribute? Was macht für dich Island aus? Vielleicht können wir es so zum Schluss nochmal zusammenfassen.
Ich habe das schon erwähnt. Die klare Sicht, die man vor allen Dingen im Winter hat, auch im Sommer zum Teil. Der Weitblick, wo man also weit blicken kann über die Berge, über die Landschaften hinüber. Und das wunderbare blaue Meer. Also es geht wenig darüber, wenn man am Meer steht und in die Weite schaut und dem Rauschen des Meeres zugehört. Und auch das beruhigende Geflüster der Wasserfälle. Also das hat mich immer begeistert. Als Kind bin ich viel rumgereist mit Zelt, mit der Familie. Und das hat immer das Beste wie geliebt. Und da muss ich auch sagen, was für mich sehr wichtig ist, wenn ich nach Island komme, ist der wohlschmeckende, frische Fisch. Es gibt nirgendwo so guten Fisch. Die Kulinarik haben wir gar nicht erwähnt, aber das sollte man
Das so hochheben. Müssen wir noch.
Man kann natürlich unheimlich gut Fisch essen auf Island. Und ich sage zum Beispiel, mein Lieblingslokal, Fjörðurborg am Strand, am Meeresstrand, im Süden des Landes, in der Ortschaft Stokkseyri, bei Selfoss in der Nähe. Das ist ein wunderbares Fischlokal. Oder in Ísafjörður gibt es das Teerhaus Tjörðurhus. Es gibt zahlreiche Fischlokale auf dem Lande außerhalb von Reykjavik, die sehr zu empfehlen sind, wo man wirklich mal sich total vergisst bei dem Geschmack und bei der Frische dieses Fisches. Also wir sind natürlich eine Fischernation und neben dem Lamm ist das Fisch selbstverständlich die Hauptspeise der Isländer. Und außerdem muss ich sagen, ich mag die warmen Bäder, die Entspannung, die man dabei bekommt. Wenn man müde ist und viel getan hat am Tage, geht nichts darüber, sich in den Hotpot hineinzuschmeißen und es zu genießen, mit den Leuten zu plaudern. Die Isländer sind sehr liebend, das zu plaudern. Und die Hotpots sind quasi die Berliner Kneipen unseres Landes. Da kommen die Leute da zusammen und die plaudern. Und nicht zu vergessen, was mich immer natürlich als Isländer begeistert hat, ist, wenn ich im Sommer da bin, dass ich die Zeit der nachtlosen Nächte genießen kann. Und ich kann um 2 Uhr nachts draußen stehen und der Sonne zugucken. Das sind so einige Sachen, die ich immer mit meiner Heimat verbinde.
Schön. Ganz, ganz
wirklich schön.
Toll. Ja.
Ich habe bis jetzt vor allem Musik und auch richtige Kneipen, Kneipenkultur, überhaupt Lifestyle in Reykjavik und dann die wunderschöne Natur mit Island verbunden und muss sagen, dass sich das heute oder auch in beiden Podcast-Folgen sehr geändert, sehr erweitert hat. Also da ist noch ganz viel dazugekommen. Schön.
Vielen Dank, Arthur, für die Bilder im Kopf. Wir wünschen dir alles Gute. Und vielleicht dann mal bis bald. Ne? Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Vielleicht bist du dann auch mal wieder dabei. Alles Liebe dir.
Aber gerne. Danke sehr.
Ciao. Tschüss.
Ciao. Tschüss.